Ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörgler. Wie immer an den Mikrofonen auch heute wieder
Erlen Güvercin,
Engin Karahan
und Murat Kaiman. Ja, wir waren lange nicht zu hören und haben uns eine lange Auszeit gegönnt und haben jetzt als gute Vorsätze fürs neue Jahr unter anderem auch ins Visier genommen, euch häufiger mit Dauernörgler-Episoden auf die Nerven zu gehen und über die Themen zu reden, die uns am Herzen liegen, ganz besonders natürlich muslimisches Leben in Deutschland und in diesem Kontext dann unsere Wahrnehmungen und Beobachtungen und Bewertungen und Einordnungen. Das wollen wir jetzt wieder regelmäßiger tun in 2025 und nutzen gleich den Januar, um mit einem etwas allgemeineren Thema wieder zu nörgeln. Und zwar wollen wir uns heute darüber unterhalten, wie wir insbesondere in diesem langen Zeitraum unserer Dauernörglerpause die Entwicklungen in der muslimischen Landschaft, insbesondere bei den muslimischen Organisationen in Deutschland, welche aktuelle Situation wir wahrnehmen, insbesondere im Rückblick auf das letzte Jahr, auf die letzten anderthalb bis zwei Jahre, und welche Zukunftsperspektiven wir aus dieser Zustandsbeschreibung ableiten. Darüber wollen wir uns unterhalten. Und ich glaube, wenn wir uns diesem Thema widmen in dieser Episode, kommen wir nicht umhin, auch jetzt mit aktuellem Bezug wieder den Nahostkonflikt mit einzubeziehen und vor allem die Veränderungen in der muslimischen Landschaft nach dem Hamas-Anschlag vom 7.10.23 nochmal näher uns anzuschauen, weil die Entwicklungen in dieser Phase, also die Reaktionen, das Handeln oder Nicht-Agieren nach dem 7.10. der muslimischen Organisation hat meiner Ansicht nach einiges in Bewegung gebracht und verändert in der Situation muslimischen Lebens in Deutschland, aber eben insbesondere in dem Status und dem Ansehen, der Bewertung, der Wahrnehmung der muslimischen Verbände in Deutschland. Darüber wollen wir uns heute intensiver austauschen. Und wenn wir das in den Blick nehmen, können wir, glaube ich, eine Beobachtung hier etwas mehr in den Fokus nehmen und intensiver beleuchten, den er dann, glaube ich, auch auf Social Media kommentiert hat. Und das war ein Beitrag auf Euronews im Internet, auf der Webseite Euronews, wo es um ein Interview mit einem der Verbandsfunktionäre, einem der Verbandsvorsitzenden in Deutschland ging, auch im Kontext des 7.10. Das liegt eine Weile zurück, ist uns damals, glaube ich, gar nicht aufgefallen in dieser Dauernörglerpause. Aber wir halten das, glaube ich, für so wichtig, dass wir uns dem jetzt in dem Neustart unserer Dauernörgler-Episoden für 25 widmen wollen. Kannst du uns dazu ein bisschen weitere Informationen, ein bisschen intensivere Details geben, Erdan?
Ja, also das war ein Artikel im Juli letzten Jahres, also Juli 2024, was, glaube ich, im deutschsprachigen Kontext überhaupt nicht irgendwie aufgefallen ist oder thematisiert wurde, was aber, glaube ich, sehr relevant ist, um gerade wenn es um die Haltung der muslimischen Verbände zum 7. Oktober geht, glaube ich, von großer Relevanz ist. Vielleicht ein kurzer Rückblick, wir erinnern uns ja daran, dass die muslimischen Verbände in Deutschland, wie zum Beispiel DITIB, die IGMG oder der sogenannte Zentralrat der Muslime, nach dem Terror der Hamas vom 7. Oktober ja nicht wirklich in der Lage waren, eine klare Haltung einzunehmen. Sie waren zum Beispiel auch nicht in der Lage, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns die unterschiedlichen Stellungnahmen nach dem 7. Oktober uns anschauen, fielen die muslimischen Verbände eher damit auf, dass sie mit ihren Presseerklärungen den Terror vom 7. Oktober ja fast schon relativiert haben, indem sie auf die Besatzungspolitik und bestimmte andere Dinge verwiesen haben, als ob das irgendwie ansatzweise nur das, was am 7. Oktober, die schrecklichen Ereignisse vom 7. Oktober irgendwie rechtfertigen würden. Und das hat natürlich auch für sehr, sehr viel Kritik gesorgt. Also auch wir haben das ja auch öffentlich sehr stark kritisiert. Und es gab natürlich auch kurz danach eine sehr große Unzufriedenheit auf Seiten der deutschen Politik. Und da gab es natürlich auch enormen Druck auf die muslimischen Verbände. Und kurz nach dem 7. Oktober, am 16. Oktober, wurden die Vertreter der muslimischen Verbände in die NRW-Staatskanzlei beordert. Dort gab es ein Treffen mit Herrn Leminski in der Staatskanzlei. Und das Ergebnis dieses Treffens war dann eine sogenannte gemeinsame Erklärung. Und das war eine gemeinsame Erklärung, die alle muslimischen Verbände dort, unter anderem DITIB, IGMG und Zentralrat, mit unterzeichnet haben. Und in dieser Erklärung wurde der Terror der Hamas verurteilt. Das Interessante war aber, dass diese gemeinsame Erklärung lediglich auf der Webseite der NRW-Landesregierung in Form einer Pressemitteilung veröffentlicht wurde. Und man hat in den Wochen danach lange danach suchen müssen, auf welcher Verbandswebseite, die ja immerhin diese Erklärung mit unterzeichnet haben, auf welcher Verbandswebseite das auch online gestellt wird. Also weder bei DITIB noch in den anderen muslimischen Verbänden war diese gemeinsame Erklärung, diese etwas klarere Positionierung, wurde auf den Webseiten nicht geteilt. Und das hat auch wiederum für Kritik gesorgt, aber man hat gemerkt, dass die Politik, sei es die NRW-Landesregierung, aber auch das Bundesinnenministerium, weil einige Tage danach gab es auch eine gemeinsame Erklärung im Bundesinnenministerium, das war Ende Oktober, mit diesen symbolischen Erklärungen und Stellungnahmen war die deutsche Politik zufrieden. Und das Interessante ist, dass dann einige Monate später diese Stellungnahmen, die man kann es glaube ich schon vermuten, nur auf politischem Druck überhaupt zustande gekommen sind, wurden in der türkischen Presse aufgegriffen und es gab sehr starke Kritik, vor allem an der DITIB, also in der Türkei wurde durch verschiedene Medien kritisiert, wie es denn sein könne, dass die türkische Religionsbehörde Diyanet in der Türkei die Hamas zum Beispiel als Widerstandsbewegung glorifiziert, aber ihr deutscher Ableger, die DITIB, eine Erklärung unterzeichnet, in der die Hamas als der 7. Oktober als terroristischer Akt eingestuft wird. Und das hat natürlich in dem türkischen Kontext in der Türkei für Irritationen gesorgt. Und und das ist der entscheidende Punkt. Im Juli 2024, also etwas mehr als ein halbes Jahr nach dieser gemeinsamen Stellungnahme in der NRW-Staatskanzlei, wurde der DITIB-Chef Muharrem Kuzey in den türkischen Medien mit dieser Kritik konfrontiert und äußerte sich auch gegenüber der türkischen Presse in der türkischsprachigen Ausgabe von Euronews. Und dort machte er den Verband Islamischer Kulturzentren, kurz VIKZ, verantwortlich für diese gemeinsame Stellungnahme in der NRW-Staatskanzlei und erhebt dann natürlich im türkischen Kontext hervor, dass nach dem 7. Oktober der Druck seitens der deutschen Politik so groß war, dass die muslimischen Verbände sozusagen klein beigeben mussten. Und man habe auch Und diese gemeinsame Erklärung in der NRW-Staatskanzlei, das betont Muharrem Kuzey in seinem Statement, würde auf eine Initiative der VIKZ zurückgehen. Also es ist, man muss das schon richtig einordnen, indem Muharrem Kuzey das macht vor den türkischen Medien, stellt er VIKZ im türkischsprachigen Kontext natürlich in den Pranger damit, weil sie da quasi als Verräter sozusagen, als der muslimische Verband, der aus der Reihe getanzt ist, dort präsentiert wird. Und Kuzey sagt in seiner Wortmeldung auch, dass man als DİTİB versucht habe, diese Erklärung zu entschärfen. Und selbst wenn man, obwohl man mit dem Wortlaut dieser Erklärung nicht zufrieden war, habe man nur widerwillig unterzeichnet. Und Kuzey betont auch, dass diese sozusagen diese Entwicklung rund um diese gemeinsame Erklärung in der NRW-Staatskanzlei auch der Grund gewesen sei, warum wenige Tage später, am 20. Oktober, der VIKZ vom Koordinationsrat der Muslime, kurz KRM, ausgetreten sei. Das ist natürlich auch eine interessante Randnotiz, dass Muharrem Kuzey KRM-Internas sozusagen vor der türkischen Medien preisgibt, um sich sozusagen ein Stück weit aus dieser Misere zu retten, weil es natürlich im türkischen Kontext ein extremer Angriff auf ihn ist, wenn er als jemand dargestellt wird, der Hamas als Terrororganisation bezeichnet hat. Und das glaube ich, also soweit ich das wahrgenommen habe, ist das im deutschen Kontext überhaupt nicht aufgefallen. Also es wurde weder durch Journalisten in der Türkei, in Deutschland irgendwie wahrgenommen, weil da wäre es, glaube ich, ganz spannend gewesen, Muharrem Kuzey dann mit diesem Widerspruch auch vielleicht zu konfrontieren. Also wenn man aufgrund der besonderen Situation nach dem 7. Oktober diese gemeinsame Erklärung unterzeichnet hat, dann aber im türkischsprachigen Kontext vor türkischen Medien diese Unterschrift quasi revidiert, wo ist man dann dran? Also ist jetzt die Hamas eine Terrororganisation? War der 7. Oktober ein Terrorakt? Oder ist es keine Terrororganisation, so wie es die Position der türkischen Religionsbehörde Diyanet ist, die eher das, was am 7. Oktober passiert ist, sogar als Heldentat sozusagen glorifiziert? Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, was man im deutschen Kontext, glaube ich, thematisieren muss, auch wenn das vielen Akteuren in Deutschland anscheinend entgangen ist. Das vielleicht in Kürze zu dieser kleinen Vorfall sozusagen.
Engin, was hältst du von diesem Vorfall, von diesem Ablauf der Ereignisse?
Ja, sie bestätigen teilweise die eigenen Erfahrungen, die ich in diesem Kontext gemacht habe. Sowohl Murat als auch ich haben ja KRM-Erfahrung, ohne dass wir uns da wirklich viel hätten begegnen können, zu unterschiedlichen Zeiten. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie viel kann man am Ende auf die Unterschrift dieser Akteure geben, wie viel kann man am Ende auf das Wort dieser Akteure geben, wenn sie sich in den öffentlichen Diskurs begeben. Wir sehen ja, dass sie es möglichst auch vermeiden, im öffentlichen Diskurs aufzutauchen, nicht mal mit diesen möglicherweise negativen Aspekten, sondern man taucht ja mittlerweile versucht auch gar nicht mal mit eigenen positiven Positionen aufzutauchen, so diesen Anspruch, gesellschaftlich irgendetwas zu gestalten, sich einzubringen, mitzuwirken, finden wir gar nicht mehr. Und hier in dem Fall bestätigt das natürlich auch das, was wir sowieso schon nach dem 7. Oktober gesehen haben. Also wenn wir uns die Erklärungen, die damals gemacht worden sind, anschauen. Ich hatte das mal zusammengestellt. Die IGMG hatte es zum Beispiel gar nicht hinbekommen, eine Erklärung auf die eigene Verbandsseite zu bringen, sondern da begnügte man sich mit jeweils Twitter-Erklärung oder X-Erklärung des Vorsitzenden und des Generalsekretärs. Da spricht der Vorsitzende von Gewalteskalation und Spannung zwischen Israel und Palästina, also als hätte es da so einen gegenseitigen Schlagabtausch irgendwie gegeben, und bringt da auch die Angriffe der Siedler im Westjordanland mit rein, also als wäre quasi der Hamas-Angriff eine Reaktion darauf gewesen, auch so der Versuch, eine gewisse Legitimation zu formulieren. Und wie gesagt, der Anschlag der Hamas wird dann tatsächlich beschrieben mit, also nach Angriffen von Siedlern und Eingriffen israelischer Sicherheitskräfte hat die Hamas heute groß angelegte Aktionen durchgeführt. Also ich glaube, so könnte man, ist jetzt fast schon zugespitzt, aber so könnte man auch eine Hamas-Pressemitteilung formulieren. Keine Verurteilung dahingehend, dass das ein Terror ist, keine Einordnung der Hamas als Terrororganisation. Auch der Generalsekretär am nächsten Tag spricht von einem drohenden Krieg, erneuten Gewalt in Israel und Palästina, spricht von Bildern und Videos von Übergriffen, Entführungen und Schändungen, die wir leider seit vielen Jahren und auch heute zu sehen bekommen. Und ich finde gerade diese Formulierung sehr interessant, weil diese Formulierung zum Beispiel geeignet ist, tatsächlich in beide Richtungen zu funktionieren. Also einerseits kann man der Öffentlichkeit sagen, ja, ich habe das ja verurteilt, diese Entführung und Schändung. Und auf der anderen Seite kann man den Antisemiten in den eigenen Reihen sagen, ja, ich habe ja damit die Entführung und Schändung, die Israel die letzten Jahre schon betrieben hat, gemeint. Also so ein Doppelsprech, den man sich auferlegt hat, den man dort immer wieder zelebriert. Die DITIB selbst hat auch zum Beispiel nicht geschafft, eine eigene Erklärung abzugeben, sondern nur die Erklärung vom KRM wiederzugeben. Übrigens, diese unterschriebenen Erklärungen, also es gab ja danach gemeinsame Erklärungen, BMI, gemeinsame Erklärung mit NRW, auch die sind nicht aufgetaucht. Und ähnlich sieht es halt auch beim ZMD und auch beim KRM auf. Also ein vehementer Versuch, nicht aussprechen zu müssen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Und das haben wir dann im Nachhinein auch immer wieder mitbekommen. Die haben ja auch in anderen Kontexten zum Beispiel hinter vorgehaltener Hand oder im Hintergrundgesprächen klargestellt, dass sie es nicht können, weil sie den Eindruck haben oder weil sie wissen, dass das an der eigenen Basis nicht ankommt. Und da sehe ich halt tatsächlich auch nochmal ein ganz eigenes Problem, wenn wir Verbandsspitzen haben, die an sich ausmachen können, ja, wir haben ein Antisemitismusproblem, wir können halt Hamas nicht als Terrororganisation verurteilen, wir können diesen Anschlag vom 7. Oktober nicht als solchen benennen, sondern müssen ihn immer quasi irgendwie in einen Kontext des Widerstandes verorten, dass sich diese Leute sehr wohl bewusst sind, dass sie ein Antisemitismusproblem an der Basis haben, aber sich nicht offensichtlich nicht in der Lage sehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen dieses Problem anzugehen, sondern da quasi auf Verständnis der Politik hoffen, dass man sie mit wachsweichen Erklärungen, mit Erklärungen, die nach beiden Seiten funktionieren, quasi vom Haken lässt. Da muss man aber auch sagen, die Politik gewährt es ihnen ja auch. Also ich habe nicht erlebt, dass die Politik ein Problem mit diesen Erklärungen hatte. Okay, es gab jeweils im BMI und NRW mal ein Nachfassen, mal etwas klarer zu formulieren, Gespräch zu suchen. Was aber, soweit ich das überblicken kann, nicht dazu geführt hat, dass tatsächlich in diesen Verbänden ein interner Diskurs stattgefunden hätte, jetzt in den letzten Monaten, in den letzten eineinhalb Jahren, ein interner Diskurs stattgefunden hätte, wo man sich auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten, mit dem eigenen Problem, teilweise mit dem Judenhass, der vorhanden ist, dass man sich mit diesem ernsthaft auseinandergesetzt hätte, versucht hätte, irgendwelche Konzepte zu erarbeiten, irgendwelche Materialien zu erarbeiten, das alles hat nicht stattgefunden. Stattdessen hat man permanent immer wieder versucht, zum Beispiel das Thema Antisemitismus mit antimuslimischem Rassismus zu verknüpfen, da quasi auch eine Gegenüberstellung zu versuchen. Und das sind dieselben Akteure, die jahrelang sich zum Beispiel geweigert haben, das Thema antimuslimischen Rassismus zusammen mit dem Thema Islamismus zu verknüpfen, weil sie zu Recht gesagt haben, man kann das nicht miteinander verbinden, das muss man separat behandeln, sonst geht das eine Thema unter oder es gibt quasi eine Priorisierung des anderen oder es es ist quasi auch eine Form von Relativierung. Also wenn ich Islamismus, also antimuslimischen Rassismus, über antimuslimischen Rassismus nur sprechen kann, wenn ich auch über Islamismus spreche, dann wird das Thema antimuslimischer Rassismus relativiert. Ja, klar, das ist eine Perspektive, aber dieselben Leute stellen sich hin und sagen, okay, lasst uns wir können über muslimischen Antisemitismus reden, aber nur, wenn wir antimuslimischen Rassismus gleichzeitig behandeln. Und da sage ich, das ist dieselbe Relativierung, die ihr seit Jahren beanstandet und meint, hier werden wir quasi im Diskurs unterdrückt. Und seid euch aber nicht zu schade, beim Thema Antisemitismus quasi dieselben Reflexe an den Tag zu legen und zu versuchen, ein Phänomen, das sie auch selbst erkennen, das sie auch selbst in Hintergrundgesprächen, wenn es nicht in die Öffentlichkeit geht, zu sagen, ja, wir haben ein Problem, wir können das nicht sagen, weil die Basis da nicht mitgeht, wir können das nicht sagen, weil die Basis uns dann halt die Hölle heiß machen würde, dass sie in diesen Fällen versuchen, die ganze Zeit das Thema zu relativieren und seit dem 7. Oktober tatsächlich in den eigenen Reihen zumindest nicht sichtbar für die Öffentlichkeit nichts gemacht haben, um dieses Thema, um dieses Problem aktiv anzugehen.
Ich glaube, das Problem ist tatsächlich sehr komplex, denn ich kann das Argument durchaus nachvollziehen, zu sagen, wenn wir über Antisemitismus reden sollen als muslimische Organisation, dann wollen wir auch, dass gleichzeitig über antimuslimischen Rassismus oder Muslimfeindlichkeit gesprochen wird. Ich glaube, dass das, unabhängig von deiner Einschätzung, der ich zustimme, dass das der Versuch einer Relativierung ist, glaube ich, wenn man sachlich auf diese Dynamik schaut, gibt es da schon einen Punkt, wo eine solche Forderung durchaus ihre Berechtigung hat. Denn wenn in den öffentlichen Debatten Antisemitismus als wichtiges Thema, als wichtiges Problem bezeichnet wird, über das man diskutieren muss, und das Sprechen über Muslimfeindlichkeit nicht stattfindet oder verdrängt wird, kann dieses Phänomen tatsächlich antisemitische Überzeugungen in den muslimischen Communities verstärken. Nämlich dahingehend, dass man sagt, schaut mal, das ist auch eine Beeinflussung von Politik und Medien durch Juden. Das ist ja ein klassisches antisemitisches Narrativ, weil die bewirken, dass nur über in Anführungsstrichen den Antisemitismus gegen sie, also den Rassismus, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegen sie gesprochen wird als Problem, aber sie verdrängen das Problem, das wir haben, indem man eben abwertend über Muslime spricht in der Gesellschaft. Und das kann durchaus antisemitische Überzeugungen verstärken. Aber ich glaube, wenn man das zu Recht so beschreibt und benennt, muss man auch umgekehrt eine Dynamik wahrnehmen und beschreiben, die muslimische Organisationen ja nie ansprechen oder mit denen sie auch nie konfrontiert werden, dass nämlich, wenn es richtig sein soll, dass wenn man über Antisemitismus spricht, man auch gleichzeitig über Muslimfeindlichkeit sprechen muss, funktioniert diese Dynamik ja auch umgekehrt. Wenn man sagt, ich will über Muslimfeindlichkeit reden, müssen muslimische Vertreter auch über Antisemitismus unter Muslimen reden. Denn wenn ich sage, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist ein Problem in einer vielfältigen Gesellschaft und ich will dem ernsthaft begegnen, kann es nicht nur dann ein Thema sein, wenn Muslime davon betroffen sind, sondern auch, wenn Muslime zu denen gehören, die andere Menschen mit dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit abwerten, nämlich jüdische Menschen hier in Deutschland. Also wenn ich sage, ich möchte das Problem diskutiert haben, weil es mich betrifft, kann ich nicht gleichzeitig blind und taub sein gegenüber der Reproduktion dieses Problems durch muslimische Gemeinschaften gegenüber andersgläubigen Gemeinschaften, insbesondere jüdischen Gemeinschaften in Deutschland. Und das passiert ja nie. Also diese Umkehrung der Gleichzeitigkeit, die wird nie diskutiert von muslimischer Seite. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil dieser doppelten Botschaften, der Strategie der doppelten Kommunikation, nach außen anders, nach innen anders, die ein massives Glaubwürdigkeitsproblem aufwirft. Und wenn wir nochmal auf diese Ereignisse zu sprechen kommen, die er dann chronologisch geschildert hat, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur feststellen, da gab es so eine Relativierung einer gemeinsamen Erklärung von vor anderthalb Jahren, sondern dass wir uns das mal genauer anschauen. Ich habe mir diese gemeinsame Erklärung nochmal rausgesucht und Muharrem Kuzey, also der Chef der DTP in Deutschland, wird ja wörtlich zitiert in diesem Gespräch mit Euronews. Und zu diesem wörtlichen Zitat gehört eben nicht nur das mit dem Finger zeigen auf die VÖKZ, also auf diesen damals noch Partnerverband im Koordinationsrat der Muslime, sozusagen als Urheber dieser Erklärung. Die haben uns das auf den Tisch gelegt. Die haben dafür gesorgt, dass wir quasi unter Druck gesetzt worden sind, das mitzutragen, diese Erklärung zur Verurteilung des 7.10. Sondern es gehört auch eine andere Formulierung dazu, die in türkischer Sprache in diesem Artikel erwähnt wird, dass sie nämlich diese gemeinsame Erklärung, die da alle unterzeichnen sollten in der NRW-Staatskanzlei, dass sie das als einen sehr schweren, als einen sehr starken Text wahrgenommen haben, den sie so nicht mittragen wollten und dass sie ihn, so heißt es auf Türkisch, wörtlich zitiert, kerhen, also widerwillig, entgegen anderslautender innerer Überzeugungen unterzeichnet hätten. Und jetzt habe ich mich gefragt, was steht eigentlich in dieser gemeinsamen Erklärung, was stand da drin, was man als Vertreter, als muslimischer Vertreter nach dem 7.10. nur widerwillig, nur gegen all andere innere Überzeugungen unterschreiben musste. Ich wollte mir mal anschauen, unter welchen Zwängen dieser arme Muharrem Kuzey als DİTİB-Chef stand, als er vor der Frage stand, sollen meine Leute, das war ja der Landesverband, der da saß, sollen meine Leute das unterzeichnen oder nicht? Und jetzt lese ich euch mal, das ist ein kurzer Text, auch für alle, die jetzt zuhören, ist das schnell verdaulich. Ein kurzer Text. Ich gehe den Satz für Satz durch und bitte mal um eure Kommentare, welchen dieser Sätze ihr als so schwierig, so problematisch wahrnehmt aus muslimischer Sicht, dass man den nur widerwillig mittragen, mit unterzeichnen konnte. Also, es heißt dort, die Teilnehmer des Gesprächs halten gemeinsam fest, Doppelpunkt. Das heutige Gespräch hat in einer konstruktiven und von Offenheit geprägten Atmosphäre stattgefunden. Wenn alle das so wahrgenommen haben, ist das ja schön und gut. Über die Authentizität dieser Offenheit will ich jetzt mal nicht näher diskutieren. Ich mache mal einfach weiter im Inhalt. Es steht dort weiter. Es besteht Einigkeit, dass die Gräueltaten der Hamas gegen die israelische Bevölkerung uneingeschränkt zu verurteilen und die Geiseln von der Hamas unverzüglich freizulassen sind. Was ist an diesem Satz nur widerwillig hinnehmbar von Seiten eines muslimischen Vertreters? Was meint ihr?
Ich denke, die Uneingeschränktheit. Also dieses, das haben wir auch bei den ganzen Erklärungen davor erlebt, dass quasi die Verurteilung der Gräuel vom 7. Oktober nur dann möglich erscheinen für diese Akteure, wenn quasi auch eine Form von Legitimierung für diesen Angriff mitgeliefert wird. Also ohne diese Legitimierung ist zu verurteilen, ja, aber das muss man alles noch mit dazu bedenken. Erscheint es diesen Akteuren offensichtlich nicht möglich, solch eine Erklärung der eigenen Basis zu verkaufen. Und das ist tatsächlich, da gebe ich Ihnen auch recht, das ist tatsächlich ein Problem, das Sie haben. Hat aber auch damit zu tun, inwieweit Sie dieses Problem Antisemitismus in den eigenen Reihen bereit sind anzusprechen und sich dann halt auch auf diese Auseinandersetzung auch im Intern einzulassen. Und wenn man sich halt nicht dieser Auseinandersetzung aussetzen will, dann ist diese Uneingeschränktheit der Verurteilung tatsächlich ein Problem.
Sowas kommt von sowas. Das war die Haltung in den Funktionärsetagen der muslimischen Verbände nach dem 7.10. und sogar am 7.10., als die Nachricht über diese Gräueltaten überall in den Sendungen war, im Fernsehen, im Radio, im Internet. Und das ist, glaube ich, Kern des Problems. Der Antagonismus im Nahostkonflikt ist so verinnerlicht und der Judenhass so gerechtfertigt durch diesen Konflikt innerhalb der muslimischen Community, dass man sagt, selbst solche die furchtbarsten Anschläge, die man sich vorstellen kann am 7.10., daran ist Israel selbst schuld, daran sind die Juden selbst schuld. Die waren so schlimm gegenüber den Palästinensern und jetzt bekommen sie es mit gleicher Münze zurückgezahlt. Das ist die Haltung gewesen. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass eine überwiegende Mehrheit so denkt in den Führungsetagen der muslimischen Verbände oder gedacht hat im Oktober 23 und dass sie genau die eigene Basis auch so eingeschätzt haben, dass sie dieses Denken, dieses Empfinden mit Blick auf den 7.10. auch dort verortet haben und deshalb diese uneingeschränkte Verurteilung als etwas wahrgenommen haben, das gegen diese Stimmung, gegen diese Wahrnehmung ist. Und das finde ich so furchtbar, dass man also bereit ist, terroristische Gewalt, furchtbarste Gräueltaten gegenüber Zivilisten als eine legitime, nachvollziehbare Reaktion in diesem Konflikt wahrnimmt. Also nicht als Aktion, nicht als Terrorakt, sondern als Reaktion auf die Geschichte dieses Konflikts. Und dieses Denken ist stark, glaube ich, verankert in der muslimischen Community, in den Verbänden insbesondere. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum diese uneingeschränkte Verurteilung als etwas wahrgenommen worden ist, was nur widerwillig mitgetragen werden sollte. Und das ist eine Dimension des Problems, dass auch spirituell, dass ethisch, moralisch ganz schwierige Fragen aufwirft. Und da, glaube ich, wird uns die Frage, dass das nicht problematisiert wird in den öffentlichen Debatten und in der politischen Haltung gegenüber den Verbänden, dass uns das noch lange beschäftigen wird. Ich mach mal weiter im Text, damit ihr darauf reagieren könnt. Weiter heißt es in dieser gemeinsamen Erklärung, der Terror der Hamas hat unbeschreibliches Leid über unzählige unschuldige Menschen in der ganzen Region gebracht. Also auch das ist offensichtlich etwas, was man als schwierig wahrnimmt. Wir werden nicht zulassen, heißt es, dass die terroristischen Angriffe der Hamas auf unseren Straßen bejubelt oder auch nur relativiert werden. Wir haben ja gerade diskutiert, warum man das durchaus innerlich hätte zulassen wollen. Weiter heißt es, gemeinsam verurteilen wir aufs Schärfste den Aufruf der Hamas, jüdische Einrichtungen weltweit anzugreifen. Jegliche Form von Antisemitismus hat in Nordrhein-Westfalen keinen Platz. In diesem Geist werden wir weiterhin im Austausch bleiben. Das ist es, das war's. Das ist die ganze Erklärung. Und eine solche Erklärung kann man nur, so heißt es laut DITIB-Chef, nur widerwillig mittragen. Und schuld an dieser Erklärung ist ein anderer muslimischer Verband, dem man jetzt den schwarzen Peter zuschiebt mit Signal in die eigene muslimische Basis.
Aber die Frage ist ja jetzt, ich meine, als ich diese Stellungnahme damals gelesen habe und ich kannte, mir war natürlich nicht klar, dass das in den Medien in der Türkei einen Aufschrei erzeugen wird und dass Muharrem Kuzey als DİTİB-Chef dann einige Monate später sozusagen diese Unterschrift der DİTİB unter dieser gemeinsamen Erklärung revidieren wird. Bevor das überhaupt noch nicht passiert war, war mir eigentlich klar, dass DİTİB ein großes Problem damit hat und dass auch die anderen Verbände eher widerwillig unterzeichnet haben, weil es einfach die Situation erfordert und man den politischen Vorgaben sozusagen folgen muss und als ein Anzeichen dafür war ja, dass diese gemeinsamen Erklärungen auf keiner Verbandswebseite online gestellt wurde, ganz zu schweigen davon, dass diese Haltung, die in dieser gemeinsamen Erklärung formuliert wird, in die eigenen Gemeinden kommuniziert wird. Das war uns ja mehr oder weniger klar. Das war für jeden klar, der einen halbwegs einen Einblick in diese muslimischen Verbandsstrukturen hat. Was ich mich aber frage, ist, warum die Politik und warum sich unsere und die Verantwortlichen für unsere Religionspolitik hier in Deutschland sich damit begnügen, also sich mit solchen symbolischen Erklärungen und Bildern, die dann auch gemacht wurden, sich damit begnügen. Ich verstehe einerseits, dass nach dem 7. Oktober das, was auf den Straßen bis heute noch, sehen wir ja die Demonstrationen und die antisemitischen Parolen und so weiter, aber besonders da in der Situation war das ja nochmal eine sehr angespannte Lage, dass man da öffentliche, symbolische Aktionen braucht, das kann ich verstehen. Aber ist es nicht fahrlässig, wenn unsere Religionspolitik sozusagen die Verbände mit dieser doppelten Agenda, mit dieser doppelten Kommunikation, also mit der deutschen Öffentlichkeit oder Richtung deutsche Politik kommuniziere ich das eine und in die eigenen Gemeinden und in die türkische Öffentlichkeit und in die türkische Medienlandschaft kommuniziere ich genau das Gegenteil. Sollte das nicht eigentlich zum Nachdenken anregen und irgendwie sich auch die Frage stellen, kommen wir in Deutschland mit so einer religionspolitischen Strategie, falls man da noch von einer Strategie sprechen kann, kommen wir da eigentlich überhaupt noch weiter? Oder wird der derzeitige Status quo eigentlich nur noch verwaltet? Es geht eigentlich nicht darum, muslimisches Leben in Deutschland zu gestalten, sondern irgendwie über die Runden zu bringen. Aber das kann doch nicht unser Anspruch sein. Einerseits nicht unser Anspruch sein als Muslime in Deutschland, aber auf der anderen Seite auch nicht der Anspruch einer deutschen Religionspolitik sein.
Ich glaube, die Frage ist, was ist überhaupt die Perspektive unserer deutschen Religionspolitik? Also lange Zeit war es ja meiner Wahrnehmung nach die Perspektive, wir müssen mit den muslimischen Verbänden so zusammenarbeiten, dass sie sich motiviert und angespornt fühlen, quasi hineinzuwachsen in die Rolle klassischer Religionsgemeinschaften wie die Kirchen in Deutschland. Wir müssen sie dabei unterstützen, bei Statusfragen, bei inhaltlichen Fragen. Wir müssen ihnen quasi zeigen, dass wir sie als Partner haben möchten, ähnlich wie die beiden großen Kirchen oder eben den Zentralrat der Juden oder eben andere größere Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Religionsgemeinschaften ohne diesen öffentlich-rechtlichen Status. Aber wir wollen, dass aus ihnen deutsche Religionsgemeinschaften werden. Und wir sind bereit, sie als solche zu behandeln, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wirklich sind. Es gab ja zahlreiche Gutachten auf Länderebene, wo die jeweiligen Landesregierungen für ihre Landesverbände sozusagen diese Frage haben überprüfen lassen und sich quasi ein wissenschaftliches, gutachterliches Argument an die Hand haben geben lassen, zu sagen, ja, verfassungsrechtlich sind das Religionsgemeinschaften oder können sie als Religionsgemeinschaften behandelt werden und auch soziologisch, also im Hinblick auf die Gemeinderealität und die faktische Arbeit der Gemeinden und der Landesverbände, agieren die auch so wie Religionsgemeinschaften in ihrer gemeindlichen Arbeit, in ihrer organisatorischen Arbeit. Also können wir auf diese beiden Säulen das Argument stützen, ja, wir können die jetzt auch wie Religionsgemeinschaften behandeln oder gar wir müssen sie wie Religionsgemeinschaften behandeln, um das Gleichbehandlungsprinzip hier auch nicht irgendwie zu beeinträchtigen. Also das sind Religionsgemeinschaften und wir behandeln sie jetzt auch so, wir werten sie auf. Das war der Fingerzeig, quasi die Marschrichtung bis 15, vielleicht 16, 2016 noch. Und bis heute ist man von diesem Punkt nicht wirklich weggekommen. Man hat eingefroren, man hat einiges ruhen lassen, einiges zäher und länger bearbeitet, als es vielleicht vor 2016 der Wunsch war. Aber letzten Endes ist man von diesem Punkt nicht wirklich abgerückt. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, macht das Sinn, an dieser sehr positiven Einordnung und Bewertung der muslimischen Verbände festzuhalten? Denn wir sehen ja, wenn es gesellschaftlich, öffentlich tatsächlich darauf ankommt, dass diese Verbände sich wie Religionsgemeinschaften verhalten, scheitern sie an diesem Punkt. Sie gucken, was kann ich meiner Basis verkaufen? Was wird von meiner Basis wohlwollend angenommen? Was deckt sich mit meinen inneren Widersprüchen entgegen dem, was hier öffentlich, sozial in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft von mir erwartet wird? Was wird von mir von anderen Staaten erwartet, insbesondere der Türkei, der türkischen Politik? Und ich glaube, in der Prioritätenliste, was ist für mich handlungsstiftend, was ist für mich maßgeblich in dem, wie ich mich entscheide, ist die Frage, wie verträglich ist mein Reden und Handeln für das Zusammenleben in Deutschland? Diese Frage ist ganz weit hinten auf der Prioritätenliste. Und diese Glaubwürdigkeit als Religionsgemeinschaft wirklich investiert zu sein für diese Gesellschaft, in diese Gesellschaft, daran fehlt es an allen Ecken und Enden. Und ich finde es schwierig, wenn die Religionspolitik sagt, das ist mir letzten Endes egal. Ich habe es hingenommen, dass das Organisationen sind, die anderen Motiven, anderen Impulsen eher folgen als der Frage, was ist gedeihlich für unser Zusammenleben hier in Deutschland? Und ich nehme es hin, dass es diese Einflüsse, diese Prägungen gibt, diesen Interessenkonflikt nehme ich so hin. Die können halt nicht anders. Die sind halt so und ich arrangiere mich irgendwie pragmatisch, realpolitisch damit. Das ist, glaube ich, die Ermüdung, die an der Stelle eingetreten ist oder der Widerwille, tatsächlich einzufordern, dass diese positive Einschätzung, ja, ihr seid Religionsgemeinschaften, sich auch endlich im Handeln und Reden dieser Organisation niederschlagen muss. Dieser Wunsch, diese Forderung ist, glaube ich, komplett aufgegeben worden.
Ich habe den Eindruck, dass es diese Erwartung auch gar nicht mehr gibt. Also da würde ich dir sogar ein Stück weit widersprechen. Es ist gar kein Einverständnis dahingehend gibt, zu sagen, hier, wir sehen euch als Religionsgemeinschaften an und behandeln euch dann auch so, sondern eher ein Eingeständnis dahingehend, sieht gerade nicht genau gleich wie Religionsgemeinschaften zu behandeln, auch so den Aspekt Körperschaft und so weiter ganz weit hinten anzustellen, aber auch gar nicht mehr zu erwarten, dass sie sich weiterentwickeln, sondern gerade diese Art des Funktionierens, das sich mittlerweile eingestellt hat, dass wir muslimische Gemeinschaften haben oder muslimische Verbände haben, die quasi nur noch Selbsterhaltungsbetriebe sind. Ein Stück weit Religion verwalten, so ein bisschen, ganz viel Geld sammeln, sehr häufig, aber ansonsten zum Beispiel öffentlich überhaupt nicht mit einem Anspruch auftreten. Also weder ein Anspruch, eine bestimmte Haltung zu haben, eine bestimmte Richtung zu haben, eine bestimmte Vorstellung von Zusammenleben oder sowas zu haben, dass diese ganzen Ansprüche gar nicht mehr formuliert werden. Auf der anderen Seite sie aber quasi gewährleisten, dass sie selbst und zumindest die Anhänger, die sie beeinflussen können, dass die nicht in Erscheinung treten. Also nicht auffallen, weder im Positiven noch im Negativen. Also das Negative könnte man ja verstehen. Niemand hat Lust auf schlechte Publicity. Aber mein Eindruck ist, dass sie auch gar keine Lust auf positive Publicity haben. Also die wollen auch nicht mal im Positiven wahrgenommen werden. Deswegen wundert es mich zum Beispiel nicht, wenn sie bei dieser Erklärung sich zum Beispiel auch an einer Formulierung: Wir werden nicht zulassen, dass die terroristischen Angriffe der Hamas auf unseren Straßen bejubelt oder auch nur relativiert werden. Dass sie diesen Anspruch, wir werden nicht zulassen, dass sie selbst das als sehr problematisch wahrgenommen haben. Weil das würde ja bedeuten, dass sie aktiv werden müssten, sich in diesen Diskurs auch einbringen müssen. Was haben sie stattdessen gemacht? Sie haben letztendlich den Diskurs zu diesem Thema komplett der Straße überlassen. Da sind dann Akteure wie die Hizb ut-Tahrir aktiv, die können ganz ohne jeglichen Widerspruch von der organisierten muslimischen Community können sie schalten und walten und gerade auch über Social Media, aber auch durch ihre Arbeit im Hintergrund muslimische Jugend direkt erreichen, die teilweise auch von ihrer eigenen Verbandsführung enttäuscht ist zum Beispiel. Es geht ja nicht darum, dass sich die Verbandsführung nicht israelkritisch oder so geäußert hätte, sondern man hat tatsächlich versucht, sich gar nicht zu diesem Thema zu äußern, sich komplett aus diesem Diskurs zurückzuhalten, aus Angst, die eine oder andere Erklärung könnte halt wahrgenommen werden und dann entweder in der deutschen Öffentlichkeit oder in der eigenen Community für Missmut sorgen. Also, dass man da am Ende gar nichts mehr gesagt hat. Und was mich tatsächlich auch stört, ist, dass offensichtlich die deutsche Religionspolitik sehr gut damit fährt, dass sie völlig anspruchslose, quasi ohnmächtige muslimische Verbände gegenüber sitzen hat, die man zwar immer wieder gern an den Tisch zitieren kann, ihnen die Leviten lesen kann, wenn sie halt mal öffentlich problematische Sachen sagen oder nicht den Erwartungen entsprechen, was ja jetzt nach dem 7. Oktober auch passiert ist, aber sehr froh darüber ist, dass sie ansonsten mit gar nichts auffallen. Und da stelle ich mir die Frage, was bringt uns das für die Zukunft? Also können es solche Gemeinschaften dann tatsächlich auch hinbekommen, einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben zu leisten? Und da sehe ich tatsächlich schwarz. Also wenn ich sagen würde, was ist für mich relevant, was die Rolle was die Wertstellung der muslimischen Gemeinschaften angeht, der Verbände angeht, dann würde ich halt schon sagen, dass auch die gesamtgesellschaftliche Auswirkung ihres Handelns, Tuns und auch dessen, was sie sagen, eine Rolle spielt. Und da sehe ich zum Beispiel nicht, dass sie für sich selbst tatsächlich eine Rolle in der Gesellschaft sehen, aber auch nicht eine Rolle, eine Funktion ihrer Angehörigen in der Gesellschaft formulieren. Stattdessen begnügt man sich damit mit einer Wagenburg-Mentalität, das haben wir ja schon öfters angesprochen, dass man sich immer mehr zurückzieht in die eigene Wagenburg-Moschee, in die eigene Wagenburg-muslimische Community, quasi in diesen schützenden Identitätsrahmen immer mehr zurückzieht, aber nicht mehr formulieren kann, inwieweit es möglich sein kann, um halt auch Partizipation voranzubringen, inwieweit es möglich sein kann, sich in der Gesellschaft einzubringen. Wir haben zum Beispiel in der Phase Deutsche Islamkonferenz 2012 bis 2016 einen intensiven Austausch darüber gehabt, wie es aussehen kann, dass muslimische Wohlfahrtsstrukturen etabliert werden, entstehen. Es gab dazu sogar eine eigene Gründung eines Koordinierungsvereins, in dem alle großen muslimischen Verbände auch Gründungsmitglieder gewesen sind. Das Thema ist tot. Also weder haben die ganzen Fördergelder, die damals in diese Strukturen geflossen sind, dazu geführt, dass sich haltbare oder verlässliche muslimische Wohlfahrtsstrukturen gebildet haben, noch gibt es innerhalb der Verbände tatsächlich einen Diskurs. Und tatsächlich haben wir die Situation aktuell, die ganzen jungen Menschen, die dazu in der Lage gewesen wären, solch eine Entwicklung dann auch zu unterstützen, die sind gar nicht mehr in diesen Verbänden. Also die meisten Verbände haben gar kein Personal mehr, um tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen, einen Beitrag für solche Diskurse zu formulieren, eine überhaupt als Ansprechpartner bereit zu stehen. Also wir erleben das ja auch, wenn wir im Alhambra-Kontext unserer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen, dass wir mit Anfragen und Fragen konfrontiert werden, teilweise bombardiert werden, wo wir uns immer wieder sagen, das sind wir doch gar nicht die Ansprechpartner. Das müsste an die Verbandslandschaft gehen, das müsste an die muslimischen Gemeinschaften gehen, die für sich halt beanspruchen, Religionsgemeinschaft zu sein. Die müssen darauf antworten, aber da finden die Fragenden kein Gegenüber mehr. Es gibt niemanden mehr, der sich hinstellt und sagt, hier, ich kann tatsächlich für Muslime auch Antworten geben, Konzepte formulieren, Ideen formulieren. Und die gibt es in diesem Feld gar nicht mehr. Und dann stelle ich mir die Frage, welchen Wert haben am Ende diese Verbände überhaupt für das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben noch? Wenn sie nicht mal in der Krise einen Beitrag leisten können, wann wollen sie dann einen Beitrag leisten?
Es gab letztes Jahr ein Erlebnis, das mir so als Schlüsselmoment sich bei mir eingeprägt hat. Ich war im vergangenen Jahr beim Festsymposium des DITIB-Bundesverbandes hier in Köln. Ich habe mich getraut, mich da mal blicken zu lassen. Ich habe ja eine
DITIB-Vorgeschichte.
Nein. Ich habe eine DITIB-Vorgeschichte. Und ich sage das jetzt frei von Ironie, die Herrschaften dort, die jetzt das Sagen haben, hatten kein Problem damit, dass ich mich da blicken lasse und als Zuhörer dieses Symposium mitverfolge. Vielen Dank dafür. Also man freut sich ja über jede freundschaftliche Geste. Aber ein Moment ist mir da wirklich in Erinnerung geblieben, den ich gar nicht als Vorwurf jetzt formuliere, sondern als Zustandsbeschreibung. Und zwar gab es auf diesem Festsymposium mehrere Podien. Eines der Podien, moderiert von einem meiner alten Kollegen, sowohl im Hauptamt in Köln und auch noch davor im Ehrenamt in Hamburg, als wir gemeinsam am Staatsvertrag noch gearbeitet haben, der dort 2012 unterzeichnet worden ist. Name ist jetzt egal. Ich will nur sagen, da ist jemand mit sehr viel Erfahrung in der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Arbeit, als Landesverband, als Bundesverband, mit Landesregierung, mit Bundesregierung und in führender, leitender Funktion auch beim DITIB-Bundesverband, moderiert das Podium, auf dem Gäste sitzen, die konvertierte Muslime sind. Muslime, die nicht ethnisch türkischer Abstammung sind. Meistens, also weitestgehend waren das ethnisch deutschstämmige Muslime. Und im Gespräch mit ihnen fragt er an einer Stelle, wie viel Deutschland können unsere Moscheegemeinden und Muslime überhaupt ertragen? Und Ich dachte einen Moment, habe ich das richtig gehört? Ertragen. Und mit Blick auf Menschen, die in Deutschland geboren, aufgewachsen, hier sozialisiert sind, deren Eltern, Großeltern Deutsche sind, waren. Also, dass Deutschland und die deutsche Gesellschaft aus seiner Perspektive, aus der Perspektive der Muslime, für die er spricht, in seiner Funktion, dass Deutschland und die deutsche Gesellschaft für Muslime eine Zumutung darstellen, die man erträgt. Und wie viel dieses Ertragens überhaupt noch möglich sei für Muslime, dass das eine Frage ist, die gestellt wird und die nicht lauten Widerspruch von allen bekommt, hat mich sehr irritiert. Und meine Irritation hat eine Dame aus dem Publikum wohl geteilt, weil sie im Anschluss des Podiums, das hat sie wohl auch nicht losgelassen, diese Formulierung, hat sie dann gefragt. Sie haben auf dem Podium mit einer Frage angedeutet oder sichtbar gemacht, dass sie deutsch sein und muslimisch sein für einen Gegensatz halten, für einen Konflikt halten. Warum ist das so? Gibt es dafür soziologische Gründe? Gibt es dafür theologische Gründe? Warum gehen Sie selbstverständlich davon aus, dass Muslime Deutschland ertragen und es nicht als Heimat verstehen? Warum gehen Sie von diesem Gegensatz aus, von diesem Spannungsverhältnis aus? Und auf diese Frage ist niemand eingegangen. Es hieß dann, das ist eine Feststellung, eine Anmerkung und keine Frage. Wir beschäftigen uns damit nicht. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben. Und ich glaube, dass ein Punkt erreicht ist, an dem auch die Religionspolitik wahrnehmen muss, dass ihre Partner, ihre Kooperationspartner, mit denen sie Vereinbarungen schließen, in die sie so viel Hoffnung in die Zukunft muslimischen Lebens in Deutschland setzen, dass das Organisationen sind, die von Menschen getragen werden und die auch in ihrem Selbstverständnis als Organisation personalunabhängig eine Idee verfolgen, die nicht davon ausgeht, dass Muslime in Deutschland wirklich zu Hause sind und sich deshalb aus einer muslimischen Motivation, mit einer muslimischen Perspektive für diese Gesellschaft, für dieses Land einsetzen, sondern die dieses Land und diese Gesellschaft ertragen und diesen Konflikt irgendwie managen, irgendwie handelbar machen. Und selbst das tun sie, glaube ich, nicht. Weil dieser Konflikt, den junge Muslime vielleicht empfinden, dafür haben sie ja keine Abnehmer in den Organisationen, keinen Ansprechpartner, dem sie diesen Konflikt schildern könnten und der darauf eine konfliktlösende, befriedende Antwort hätte. Sondern Institutionen, die sich, wie gesagt, als Fremdkörper hier fühlen und diese Gesellschaft als etwas Fremdes wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns in Zukunft große Probleme bereiten wird. Ich glaube, die muslimischen Verbände müssen sich fragen, ob sie weiterhin den Anspruch erheben und verfolgen wollen, Religionsgemeinschaften zu sein, oder möchten sie Kulturvereine für Heimatvertriebene sein. So empfinden sie sich, glaube ich, selber. Und ich sage das gar nicht despektierlich. Man darf das sein. Das kann ja auch ein Vereinszweck, ein Verbandszweck sein, zu sagen, wir sind eine Community von Fremden in der Fremde und wir möchten das auch bewahren und wir möchten unsere Herkunftssprache, unsere Herkunftsgeschichte, unsere Herkunftskultur, die unserer Eltern und Großeltern, bewahren und wir möchten so eine abgeschottete Enklave sein. Kulturelle Fremde in einem fremden, für sie fremden Deutschland. Das darf man ja in einer demokratischen Gesellschaft, so ein Selbstverständnis haben. Aber das müssen Sie dann bitte auch so kommunizieren, wenn Sie faktisch so denken und arbeiten. Und dann bitte nicht mehr den Platz einer Religionsgemeinschaft für sich beanspruchen und okkupieren und den Diskurs so einfrieren und die Debatten so negativ beeinflussen, dass Muslime, die dieses Land und diese Gesellschaft als ihr Zuhause und ihre Heimat wahrnehmen, überlagert werden von dieser Wirkung, die sie dann haben. Dass nämlich die Gesellschaft auf sie blickt, als vermeintliche Vertreter von Muslimen und dann sagt, aha, alle Muslime sind so. Und deshalb bleiben uns Muslime auch fremd in diesem Land, weil sie die Verbände als Fremde wahrnehmen, die sie sein wollen. Und deshalb, glaube ich, ist das eine Zukunftsperspektive, die eigentlich auch von der Politik diskutiert werden müsste, was momentan gar nicht passiert.
Aber vielleicht ändert sich ja das mit dem 23. Februar und der Regierung, die danach vielleicht entstehen wird oder die Koalition, die danach gebildet wird. Hoffen wir mal, dass da auch religionspolitischer Hinsicht neuer Wind kommt. Und
eine Zeitenwende vielleicht.
Stimmt.
Ich glaube, alle, die an diesem Thema interessiert sind und die das noch vertiefen wollen, zusätzlich zu der fast einen Stunde, die wir jetzt diskutiert haben, die haben in knapp 10 Tagen, knapp 2 Wochen die Chance dazu, sich mit neuem Lesestoff dazu auszustatten. Vielleicht sagst du was dazu, Ella.
Ja, stimmt. Das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema unserer Folge heute. Wir waren ja lange abwesend. Das hatte natürlich unterschiedliche Gründe. Jetzt versuchen wir wieder ein Comeback als Dauernörkler. Wir waren alle drei sehr, sehr viel beschäftigt in den letzten 1,5 Jahren. Und ich habe nebenher auch noch ein Buch geschrieben, was am 29. Januar im CH Beck Verlag erscheinen wird, mit dem Titel DITIB und der ferngesteuerte Islam in Deutschland, warum wir eine religionspolitische Zeitenwende brauchen. Und da gehe ich thematisch natürlich auch auf die Gründungsgeschichte zum Beispiel von DITIB ein, aber auch der anderen Verbände, versuche so die Entwicklungen, die es in der Deutschen Islamkonferenz gab, auch nachzuzeichnen, über den aktuellen Status quo zu sprechen, aber vor allem, was sich religionspolitisch bei uns in Deutschland ändern muss, gehe ich natürlich sehr detailliert ein. Ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dieses Buch auch eine Debatte auslöst und auch vielleicht auch Widerspruch auslöst, gerne auch aus der Verbandsperspektive. Also ich würde mich sehr über eine Diskussion mit DITIB-Funktionären, mit Funktionären der muslimischen Verbände insgesamt auch sehr freuen. Das ist ja nur eine Anregung für einen Diskurs, für eine Debatte auf Augenhöhe. Und ich hoffe, das wird auch als Debattenangebot angenommen und freue mich auf unterschiedliche Reaktionen, die das Buch hoffentlich auslösen wird, und bin dann auf das Feedback Dörklern und auch von den Zuhörern vielleicht.
Ja, mit unseren neuen guten Vorsätzen ins neue Jahr wollen wir versprechen, dass wir jetzt, wie angekündigt, regelmäßiger mit den Dauernörgler-Episoden wieder online gehen. Mit einer alten Tradition wollen wir aber nicht brechen, und das ist unsere Musikempfehlung zum Ende jeder Folge. Was habt ihr da jetzt in petto?
Ja, Adam sucht wahrscheinlich jetzt nach einem Rap-Track, bevor er wieder damit kommt. Ich habe diesmal was recht Orientalisches von Orange Blossom, Ya Sidi. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Song, wenn er sich auf Netflix die Serie Marseille angesehen hat. Tatsächlich habe ich mir die Serie nur angesehen, weil die dieses Stück als Soundtrack haben. Da dachte ich mir, wer so gut ist, sowas auszusuchen, der könnte vielleicht sogar eine gute Serie produziert haben. Wurde dann auch nicht enttäuscht. Aber Ya Sidi von Orange Blossom.
Ja, Erdan, was hast du für einen Track?
Ja, ich bin ja natürlich ein bisschen so aus der Routine raus, habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht. Aber da war doch mal was, stimmt, wir machen ja immer. Also ich würde einen Klassiker auswählen, was ich so die letzte Zeit etwas wiederentdeckt habe. Und wenn ich im ICE unterwegs bin, immer mal wieder mir diesen Track reinziehe. Und zwar von DMX, The Rain. Und es ist immer ganz spannend auch mal, so die alten amerikanischen Hip-Hop-Tracks der 90er, Anfang 2000er Jahre nach langen Jahren wieder zu entdecken. Da merkt man manchmal, ja, dass die Qualität der Musik doch damals, vor allem aus dem amerikanischen Rap, doch eine andere war als der amerikanische Rap der Gegenwart. Ich bin da eher ein bisschen oldschool-mäßig unterwegs.
Ja, ich versuche ja immer einen Song zu empfehlen, dessen Titel, Lyrics oder Refrain oder irgendwie einen Bezug zu unserer Folge hat, zu dem Thema unserer Folge hat. Und jetzt wird, glaube ich, nochmal sichtbar, dass ich der Älteste von uns dreien bin, weil ich einen Song wähle aus meiner Teenagerzeit. aus den späten 80er Jahren von Fleetwood Mac, A Little Lies. Jeder, der den Refrain des Songs jetzt vielleicht nachhört, wird nachvollziehen können, warum ich den Song jetzt wähle. In diesem Sinne allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Start ins neue Jahr. Viel Glück, Gesundheit und Erfolg. Uns allen bessere muslimische Verbände. Das ist ja immer unser Ziel des Dauernörgelns. Nicht, weil wir sie kaputt machen wollen, sondern weil wir wollen, dass sie besser werden und für ein besseres Leben der Muslime in dieser Gesellschaft sorgen können. In diesem Sinne alles Gute und bis bald hoffentlich zu einer neuen Folge der Dauernörgler. Ciao.
Passt auf euch auf.
Bis zum nächsten Mal.